Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wenn von Herpes die Rede ist, dann denken alle an die Bläschen, an den Lippen, die bei Stress kommen oder nach Erkältung. Das Herpes-Simplex-Virus verursacht diesen Lippenherpes, aber die Familie der Herpesviren, die ist viel größer. Und darunter sind auch Viren, die schwer krank machen können und nicht nur lästig sind. Auch das Windpockenvirus zählt zu der großen Familie. Es gibt die bewährte Windpockenschutzimpfung für Kinder. Und es gibt inzwischen auch eine Schutzimpfung gegen dasselbe Virus, die vor allem Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem vor einer Gürtelrose schützen soll. Denn eine Gürtelrose, auch die kann sehr unangenehm sein und über Monate Schmerzen machen. Herpesinfektionen und Gürtelrose, das ist unser Thema heute. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen, die Nummer für Sie kostenfrei 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Herpesinfektion beantworten wird. Vorher noch einen Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. In den aktuellen Informationen aus der Medizin, die kommen um 10.35 Uhr, für die haben wir drei Themen vorbereitet. Angina pectoris, das MRT könnte viele Herzkatheteruntersuchungen überflüssig machen. Pharmakologie, an heißen Tagen wirken manche Medikamente anders. Und Sportmedizin, welche Sportarten für Senioren besonders geeignet sind. Nach den 11 Uhr Nachrichten schlagen wir das Radiolexikon Gesundheit auf. Unser Eintrag heute, Krätze. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Hartmut Hengel. Er ist ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg und er ist Präsident der Gesellschaft für Virologie. Schönen guten Morgen, Herr Professor Hengel. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Herr Winkelheide. Ich freue mich, hier zu sein.
Wie groß ist denn die Familie der Herpesviren?
Ja, die Familie der Herpesviren ist riesig groß. Wir dürfen ja nicht nur an den Menschen denken, sondern es gibt natürlich die Herpesviren auch bei vielen anderen Tieren zum Beispiel, bis hinunter auch zu relativ einfachen Tieren. Also in der Evolution eine große Familie von Viren, die sich mit ihren Wirten entwickelt hat. Bei Menschen kennen wir Virologen 9 verschiedene human-pathogene Herpesviren.
Merken wir Menschen immer was davon?
Von den meisten merken wir in der Tat nichts, aber auch da ist die Ausprägung der Herpesviren unterschiedlich. Es gibt solche, die machen fast immer krank, wenn man sie zum ersten Mal bekommt, etwa die Windpocken, die durch das Varicella-Zoster-Virus bedingt sind. Aber andere, die verlaufen recht stumm, da haben Sie recht. Zum Beispiel das Herpesvirus 7, von dem die wenigsten der Hörer etwas wissen werden.
Gucken wir uns mal ein besonders bekanntes Herpesvirus an, das Herpes-Simplex-Virus, das eben diese Bläschen an den Lippen macht. Viel mehr Menschen tragen das Virus in sich und bekommen überhaupt keine Lippenbläschen. Warum kriegen die eins und die anderen nicht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da gibt es offensichtlich, wenn man so möchte, 2 Verlaufstypen. Ungefähr 10% der Menschen bekommen tatsächlich eine sichtbare Herpesinfektion, bekommen auch schon bei der Primärinfektion, in der Regel dann als Kind, eine ausgeprägte Manifestation mit Geschwürbildung und starken Symptomen im Mundbereich. Aber die Mehrzahl der Menschen tatsächlich entwickelt keine Symptome, keine sichtbare Entzündung, keine sichtbaren Probleme, hat aber trotzdem auch das Virus. Und weil man bezüglich der Viren keine Unterschiede feststellt zwischen den Herpetikern und den Non-Herpetikern, glauben wir, dass die Gene des Einzelnen dafür verantwortlich sind. Und wir Virologen sind auf der Suche nach den verantwortlichen Genen, die diese Verlaufstypen prädisponieren.
Also das heißt, der Unterschied liegt gar nicht bei den Viren, sondern bei den Menschen.
Genau.
Und was passiert denn, wenn ein Herpes-Simplex-Virus wieder wach wird? Warum wird es wach überhaupt?
Ja, warum wird
es? Also es heißt dann immer, ja, Stress oder kleine Infektion oder.
Genau. Also vielleicht muss man als erstes erklären, gerade das Herpes-Simplex-Virus ist in der Hinsicht recht gut untersucht. Das Virus während der Primärinfektion ist in der Lage, sich in neuronalen Zellen, in Ganglien, dann in Form einer latenten Infektion
festzusetzen. Also die Ganglien ist da, wo so Knotenstellen zwischen Nerven sozusagen.
Ja, genau. Und dort kann das Virus dann sozusagen in einer besonderen Form persistieren, also auf Dauer sich einnisten, einrichten. Es lebt dort auch, aber es vermehrt sich nicht. Und diesen Zustand nennen wir Latenz. Während dieses Latenzzustandes hat das Virus eine ganz eigene Existenzform in dem Sinne, dass es nur wenige spezifische Gene exprimiert. Und aus diesem Zustand heraus kann es aber reaktiviert werden. Das heißt, es kann sich wieder vermehren, neue Nachkommenviren bilden und die werden dann entlang der Nervenfasern Richtung Mund oder Auge oder Nasenschleimhaut ausgeschieden und sind dann wieder sozusagen die Ursache für neue Infektionen, wenn diese Viren übertragen werden.
Und dann kann man sich auch anstecken.
Also, dann kann man sich anstecken, genau, aber man sieht das eben nicht. Bei ungefähr 10%, den Herpetikern, sieht man dann etwa an der Lippe oder an der Nase oder auch im Auge eine Entzündung. Und bei den meisten sieht man das eben nicht. Aber beide Gruppen geben das Virus weiter, beide sind infektiös.
Ach so, auch wenn man keine Bläschen hat?
Genau, auch wenn man nichts sieht, kann man infektiös sein und gibt das Virus genauso weiter.
Aber das sieht man nicht?
Aber man sieht es nicht.
Das ist ja auch eine Strategie des Virus, warum es so erfolgreich ist?
Vermutlich, ja, genau.
Nun gibt es ja auch Medikamente gegen das Herpes-Simplex-Virus. Das hilft insbesondere dann, wenn das Virus gerade wieder aktiv ist.
Ja, es gibt Medikamente, Gott sei Dank. Man muss ja unterscheiden zwischen den Infektionen, die ganz häufig auftreten, aber bei immunkompetenten Menschen in der Regel lästig sind, aber keine schwerwiegenden Symptome, keine schwerwiegenden Folgen hervorrufen. Was uns natürlich besondere Sorge macht, sind schwer verlaufende Herpes-Simplex-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten, die wir etwa nach einer Stammzelltransplantation...
Also wo das Immunsystem unterdrückt ist.
Genau, wenn das Immunsystem nicht voll arbeitsfähig ist, dann machen sich die Viren besonders breit und sind besonders schädlich und besonders gefährlich bis hin zu tödlichen Infektionen. Und dann sind die Behandlungen natürlich mit Medikamenten ganz entscheidend wichtig.
Weil das Herpesvirus im Extremfall eben auch das Gehirn befallen kann oder eben die Lunge.
Es kann viele Organe betreffen, inklusive natürlich auch des zentralen Nervensystems.
Wir sollten über die Windpocken reden. Die Windpocken gelten ja als Kinderkrankheit, aber Kinderkrankheit heißt nicht harmlose Krankheit, sondern es ist einfach so ansteckend, dass es früher alle Kinder bekommen haben.
Genau, früher haben alle Kinder, fast alle Kinder, die Windpocken bekommen. Die Epidemiologie hat sich inzwischen etwas verändert, jedenfalls bei uns in Deutschland. Und es ist natürlich auch so, dass heute gegen das Windpockenvirus, gegen die Windpocken geimpft wird, sodass die Windpocken in der alten Art in Deutschland seltener oder sogar selten geworden sind.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Menschen über 50, sag ich mal, auf jeden Fall in ihrer Kindheit das Windpockenvirus noch in seiner Wildform erlebt haben. Die tragen das Virus dann auch nach wie vor in sich?
Genau. Auch das Windpockenvirus etabliert diese latente Infektion und persistiert also lebenslang. Man hat es lebenslang in sich, trägt es immer mit sich.
Dann ist ja häufig das Problem, wenn dann das Immunsystem, es altert ja auch unser Körperabwehrsystem. Das heißt, das Virus kann dann irgendwann auch die Chance wittern, sich wieder vermehren zu dürfen, ohne mit Gegenwehr rechnen zu müssen. Und dann kommt es eben zu der gefürchteten Gürtelrose.
Genau. Unser Immunsystem altert, das muss uns immer bewusst sein. Und manche Viren nutzen diese Alterung des Immunsystems ganz besonders aus. Und das Varicella-Zoster-Virus offensichtlich nutzt das aus und bricht dann in Form der Gürtelrose wieder aus.
Ist die Gürtelrose jetzt in den letzten Jahren eigentlich häufiger geworden? Früher war das ja so, weil alle Kinder eigentlich gesetzmäßig die Windpocken bekommen haben, hatten die Erwachsenen drumherum ja auch immer eine hübsche Auffrischung, Auffrischungsimpfung mit dem Wildvirus bekommen. Und das Immunsystem ist dann trainiert worden, eben dieses Virus besonders gut in Schach halten zu können.
Ja, da sprechen Sie einen interessanten Zusammenhang zwischen den Windpocken und der Gürtelrose an. Man kann vermuten, und es gibt Daten, die das unterstützen, dass sozusagen der regelmäßige Kontakt mit windpockenerkrankten Kindern dazu führt, dass das Immunsystem immer wieder an die Windpocken erinnert wird, die Immunität verstärkt wird, geboostert wird, wie wir sagen, und das einen gewissen Schutz gegen die Gürtelrose darstellen kann. Und durch die abnehmende Zirkulation von Windpockenvirus möglicherweise wir eine Ursache haben, weshalb die Gürtelrose in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, tatsächlich zunimmt.
Besonders gefährdet, eine Gürtelrose zu bekommen, sind auf der einen Seite ältere Menschen, aber auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Und da kann es eben passieren, dass eine Gürtelrose auch häufiger mal auftaucht. Meine Kollegin Barbara Weber hat eine Patientin an der Universitätsklinik in Köln begleitet.
Ich hatte vorher Herpes, ganz schlimm am Hintern. Habe auch dadurch die Gürtelrose bekommen.
Die Symptome der Herpes-Zoster-Infektion sind immer ähnlich und folgen häufig auf Stresssituationen, erzählt die 58-jährige Patientin.
Wenn ich das merke, das sind so kleine Bläschen, die jucken, die tun weh, gehe sofort zum Arzt, weil mein Arzt auch sagt, dass wenn man nicht direkt zum Arzt geht und das behandelt, könnte das auch die Nerven angreifen.
Deshalb hat sie auch immer eine Packung Tabletten zu Hause.
Also sonst hatte ich immer so 14 Tage. Nur letzt hatte ich original 4 Wochen und musste zweimal 2 Paketen Tabletten nehmen.
Jetzt sitzt die Patientin Dr. Clara Lehmann, Oberärztin und Leiterin der Infektionsambulanz der Uniklinik Köln, gegenüber, um sich zu informieren, was sie vorbeugend tun kann.
Das ist gut, dass Sie nachfragen. Es gibt jetzt eine neue Impfung, das sogenannte Shingrix. Das ist in Europa, in Deutschland, seit wenigen Monaten jetzt zugelassen. Und vom Robert-Koch-Institut, von der STIKO, die Ständige Impfkommission, ist richtig auch eine Empfehlung rausgekommen, jetzt vor wenigen Wochen, dass die Impfung etwas sehr, sehr Sinnvolles ist.
Dann habe ich noch eine Frage, wenn ich die bekomme, hat das Nebenwirkungen? Kann man weiter arbeiten?
Also das ist auf jeden Fall eine Impfung, die insgesamt eigentlich gut vertragen wird. Lediglich an der Stelle, wo man das gespritzt hat, da tut das so ein bisschen weh, das muss man wissen. Man kann aber ganz normal weiterarbeiten, man wird nicht krank davon. Also man kann eigentlich alles ganz normal weitermachen. Vielleicht kann man ja nicht unbedingt direkt irgendwie Tennis spielen oder irgendwie so Gewichte heben oder so, weil das ein bisschen schmerzhaft ist. Aber sonst wird das insgesamt gut vertragen. Was man allerdings beachten muss, ist, wenn man gerade eine Gürtelrose hatte, dann darf man sich nicht direkt dagegen impfen, weil sonst wird die Immunantwort zu stark.
Ich hatte die ja gerade erst 4 Wochen lang. Also was würden Sie denn jetzt sagen, wann ich denn so eine Impfung bekomme und ob das auch wirklich hilft?
Ja, also man darf frühestens 1 Jahr nach der frischen Gürtelrose erst wieder impfen, ne? Und so eine Impfung ist sehr, sehr sinnvoll, weil man weniger Gürtelrose durch diese Impfung hat. Aber auch diese begleitenden Schmerzen, die sind viel, viel weniger. Und deswegen ist das eine Impfung, die wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, weil man eben weiß, dass je älter man wird, desto häufiger treten eben diese Gürtelrosen auf. Und deswegen ist es gut, sowas zu machen, damit man nicht so viele Schmerzen hat.
Ja, also das wäre ja super, dann würde ich das auch machen und mit Ihnen nochmal in Verbindung setzen für einen Termin.
Dann machen wir das so, ne? Wenn das dann irgendwie vom Zeitpunkt her passt, dann besprechen wir das dann und dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen und das ist eine Impfung, die viele, viele Vorteile bringt.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Wir reden über Herpesinfektionen und die Gürtelrose. Unser Studiogast, Professor Hartmut Hengel vom Universitätsklinikum in Freiburg. Herr Hengel, in der Reportage ist schon angeklungen, es gibt einen neuen Impfstoff gegen die Gürtelrose, der inzwischen zugelassen ist und seit einigen Monaten auch von der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfohlen wird. Dieser Impfstoff hat ja eine Besonderheit, er wirkt besser und stärker als der Impfstoff, den es vorher gab. Woran liegt das?
Ja, es gibt 2 Impfstoffe, wie Sie ganz richtig sagen, Herr Winkelheide. Und dieser neue Impfstoff, der hat einen ganz anderen Charakter als der traditionelle Impfstoff. Der ursprüngliche Impfstoff war auch ein abgeschwächtes Lebendvirus, nämlich dasselbe, im Prinzip dasselbe Impfstoff wie gegen die Varizellen, also die Windpocken. Und dieser Impfstoff hat aber in den Studien leider nicht so gut funktioniert, weshalb die ständige Impfkommission ihn nicht empfohlen
hat. Ein Problem war sozusagen, je älter die Menschen waren, die geimpft wurden, umso schlechter hat der Impfstoff geschützt.
Genau, also gerade die, die das höchste Risiko für eine Gürtelrose hatten und die Impfung also bräuchten, bei denen hat er am schlechtesten gewirkt und die Wirkung war nicht sehr nachhaltig, nicht sehr lange anhaltend. Und diese Probleme hat der neue Impfstoff, der rekombinant hergestellt wird, also künstlich hergestellt wird und nur aus einem einzigen Antigen besteht. Diese Probleme hat dieser neue Impfstoff nicht.
Antigen in dem Fall, also sozusagen ein kleines Bruchstück aus dem Virus, das das Immunsystem kennen, erkennen und attackieren soll.
Genau, das Varicella-Zoster-Virus hat 120 Gene und eines davon wird nur in diesem neuen Impfstoff eingesetzt, ein Glykoprotein, Glykoprotein E heißt das. Und das wird in Kombination mit einem Adjuvans, also einem Verstärker in diesem Impfstoff eingesetzt.
Und das Entscheidende ist der Hilfsstoff. Also sozusagen, das muss ich das vorstellen wie eine Rakete, die noch einen zusätzlichen Booster hat. Ne?
Ja, genau. Man muss sagen, beide Komponenten sind ganz entscheidend. Auch sicher natürlich das Antigen. Dieses Antigen ist nämlich ein ganz interessantes Protein des Virus, was verschiedene Eigenschaften hat. Eine Eigenschaft scheint zu sein, dass es auch die Immunantwort, die Antikörper nämlich von uns manipuliert und die Antikörper abschwächt. Und indem man während der Impfung Antikörper gegen diesen Manipulator, der Antikörper manipulieren kann, erzeugt, so könnte man sich erklären, weshalb die Wirkung tatsächlich so gut funktioniert.
Also es schützt sozusagen das Immunsystem davor, manipuliert zu werden und verstärkt damit die Antwort gegen das Virus.
Genau, so erkläre ich jedenfalls mir das.
Wie ist die Wirksamkeit?
Die Wirksamkeit ist erstaunlich hoch und eben gerade bei denen, die schon älter sind, unter der Alterung des Immunsystems leiden. Gerade bei denen haben die Studien gezeigt, wirkt diese Impfung mit diesem neuen Impfstoff erstaunlich gut. Das heißt, die Immunalterung ist bei der Erfolgsrate der Impfung dort gar nicht mehr sichtbar.
Wenn man einen Booster einbaut, also einen Wirkverstärker, dann hat man ja immer auch die Sorge, na, vielleicht verstärkt es ein bisschen zu stark. Also wie sieht es aus mit Nebenwirkungen?
Genau, Nebenwirkungen sind natürlich wichtig. Diese Impfung hat Nebenwirkungen, so wie eigentlich alle wirksamen Impfungen Nebenwirkungen haben können. Insgesamt wird man sagen, dass solche Nebenwirkungen wie etwa Schwellung, Rötung, Schmerzen, Myalgien durchaus geben kann. Schwere Nebenwirkungen, die die echte Sicherheit des Impfstoffs beeinträchtigen würden, sind aber bisher nicht aufgetreten.
Wie lange wirkt der Impfstoff eigentlich? Also oder anders gefragt, muss man auffrischen? Das ist ja immer bei Impfungen die Frage.
Ja, die Impfung besteht aus zwei Teilimpfungen. Das ist das Erste, was zu sagen ist. Also man soll innerhalb von 2 Monaten diese beiden Teilimpfungen durchführen. Und man kann über die Nachhaltigkeit der Impfwirkung natürlich nur so viel aussagen, wie bisher in den Studien das erfasst worden ist. Aber nach den Ergebnissen muss man sagen, dass die Impfung vermutlich viele Jahre wirksam ist.
Empfohlen wird der Impfstoff generell Menschen über 60?
In Deutschland genau, ja. Wird die Impfung allen ab dem 60. Lebensjahr empfohlen. Und solchen Patientengruppen, die ein besonders hohes Risiko für eine Gürtelrose haben, zum Beispiel immunsupprimierte oder chronisch kranke Patienten, ab 50.
Chronisch krank heißt zum Beispiel HIV-Infektionen, heißt zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung, Lupus.
Dialyse und so
fort. Oder Dialyse. Wie ist das denn, wenn Menschen sich nicht sicher sind, ob sie in ihrer Kindheit die Windpocken durchgemacht haben? Wie sollen die sich verhalten? Können die sich gegen Herpes Zoster impfen lassen oder wäre es da sinnvoller, die klassische Windpockenimpfung zu machen?
Tja, wenn Unklarheit besteht, ob man tatsächlich die Windpocken hatte, dann kann man im Zweifel das natürlich durch einen relativ einfachen Labortest überprüfen. Durch einen Antikörpertest, den der Arzt veranlassen kann. Aber in vielen Fällen kann man auch durch gründliche Anamnese tatsächlich doch sich Klarheit verschaffen. Wenn man keine Immunität gegen das Virus hat, dann ist natürlich auch die Boosterwirkung, die durch die Impfung intendiert ist, natürlich nicht sicher. Das heißt, das ist nicht tragisch, wenn man ansonsten immunkompetent ist, dann hat man ja auch gar kein Gürtelrose-Risiko. Aber bei Immunsupprimierten, da könnte man dann tatsächlich doch einen Test, einen Labortest empfehlen, um das abzuklären.
Herpesinfektion und Gürtelrose, unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Hartmut Hengel vom Universitätsklinikum in Freiburg. Er hat Ihre Fragen gesichtet und jede Menge Fragen mitgebracht. Herr Professor Hengel, wir haben einen Anruf bekommen von einer Hörerin aus Schleswig-Holstein. Sie sagt, beide Eltern sind an Gürtelrose schon mal erkrankt mit Pi mal Daumen 65 Jahren. Und sie fragt, kann sie sich schützen? Sie ist selber 65.
Wenn sie 65 ist, dann kann sie sich natürlich impfen lassen. Und von daher würde ich sagen, sie wäre eine Kandidatin für die Impfung. Allerdings jetzt gar nicht, weil die Eltern auch Gürtelrose hatten, sondern weil jeder über 60 ja dieses Risiko der Gürtelrose hat.
Ein Hörer aus Hamburg berichtet, dass er vor 5 Jahren eine Krebstherapie gemacht hat und vor 3 Jahren dann Gürtelrose bekommen hat. Er hat damals sehr darunter gelitten. Ist die Impfung für ihn eine Option? Also oder die Frage ist, für ihn ist das Immunsystem sozusagen weiterhin noch geschwächt und er ist auch 74 Jahre alt.
Also die Ständige Impfkommission empfiehlt für solche Patienten tatsächlich die Impfung. Es gibt keine so umfassende wissenschaftliche Studienlage für die Wirksamkeit in dieser Situation. Aber von dem, was man schließen muss, was man bisher weiß, würde man eindeutig sagen, ja, das wäre die Voraussetzung für eine Impfung.
Am Telefon aus Flörsheim am Main, Peter Würfel. Schönen guten Morgen, Herr Würfel.
Ja, guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, ich bin sehr unsicher, weil ich gerade eine Gürtelrose hinter mir habe und mein Hausarzt, der eigentlich an einer Studie sogar teilgenommen hat, neuerer Studie, mir sagt, er kann mich nicht impfen. Nun habe ich zwar im Programm gehört von Ihnen, von dieser Kölner Dame, dass sie erst ein Jahr danach, wenn die Gürtelrose aufgetreten ist, impfen will. Also wenn das natürlich der Grund sein sollte, dann bin ich zufrieden. Aber es war so schmerzhaft, und das schildern Sie ja auch immer wieder, dass ich mir sage, wenn ich jetzt so eine Infektion bekäme und behelfe ich mir im Moment mit so Globuli, dass der Schmerz eben weg ist. Und die andere Neurologin sogar hat mir gegen den Brennschmerz Gabapentin empfohlen. Das ist alles schon richtig. Aber ich habe halt die Sorge, dass es wieder auftritt. Und was mache ich dann? Soll ich dann irgendwo eine Tablette nehmen und wie geht es weiter?
Ja, Herr Würfel, an Ihrem Fall kann man sehr schön lernen, dass eine Gürtelrose tatsächlich eine sehr ernsthafte Erkrankung sein kann. Und ich denke, der Rat Ihres Hausarztes ist aber trotzdem richtig. Im Moment ist es so, dass man sagen muss, die meisten Patienten in Deutschland haben während ihres Lebens eine Gürtelrose, manche auch zwei, ganz seltene, in ganz seltenen Fällen sogar auch 3. Also das Risiko, dass Sie wieder die Gürtelrose bekommen, ist relativ geringer als solche, die noch nie die Gürtelrose hatten. Es gibt momentan noch keine abschließende wissenschaftliche Erkenntnis, wie effektiv in Ihrer Situation, nachdem die Gürtelrose schon mal aufgetreten ist, die Impfung wirkt. Ich würde Ihnen im Moment den Rat geben, vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre zu warten und dann über eine Impfung nachzudenken, zumal man dann vielleicht in 2 Jahren auch bessere Studienerkenntnisse hat und genauer sagen kann, ob in diesen Fällen die Impfung noch notwendig ist oder nicht. Die Gürtelrose führt ja dazu, dass das Immunsystem wieder sozusagen aufgefrischt wird und von daher der Schutz vor einer erneuten Gürtelrose eigentlich gewährleistet sein sollte. Also ich denke, der Rat Ihres Hausarztes war in dem Fall genau richtig. Ich würde noch 2 Jahre weiter zuwarten.
Ich bedanke mich bei Herrn Würfel für seinen Anruf. Wir haben aus der Nähe von Frankfurt die Rückmeldung bekommen, der Impfstoff gegen Herpes Zoster, der sei derzeit gar nicht verfügbar. Es gäbe Wartelisten bei der Apotheke. Es hieß ja erst im Herbst, Winter sei es wieder da. Und viele würden auf die zweite Impfung warten. Ein regionales Problem, wissen Sie?
Ja, Herr Winkelheide, das ist ja in Deutschland ein größeres Problem geworden, dass wir Versorgungsengpässe bei verschiedenen Impfstoffen haben. Ich weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut sich dafür einsetzt, dass diese Impfstoffengpässe möglichst vermieden werden und dass die Impfstoffverteilung besser organisiert wird. Aber auch bei diesem neuen Shingrix-Impfstoff in der Tat sind schon Impfstoffengpässe festzustellen. Ich habe aus dem Internet entnommen, dass momentan ab Juli wieder Impfstoff zur Verfügung sein soll. Mindestens die 10er-Packung soll dann wieder verfügbar sein.
Wie lange kann man sozusagen die zweite Impfung rausziehen?
Also nach den Empfehlungen des Herstellers, nach den Fachinformationen, kann man bis zu einem halben Jahr mit der zweiten Teilimpfung warten.
Wir reden über Herpesinfektionen und Gürtelrose. Und zu Gast im Studio Professor Hartmut Hengel vom Universitätsklinikum in Freiburg. Wir haben viele Fragen bekommen. Eine per Mail von einer Hörerin, die berichtet, dass sie seit etwa 10 Jahren Herpes auf der linken Seite im Genitalbereich hat. Sie nimmt Tabletten ein, manchmal auch eine Creme mit dem Wirkstoff Aceclovir. Und sie hat jetzt gelesen, macht sich Sorgen, dass die häufige Verwendung der Creme dass die Viren unempfindlich machen könnten, also dass Resistenzen entstehen könnten. Stimmt das?
Also die Sorge ist sicher relativ unberechtigt. Es ist so, dass Resistenzen dann entstehen, wenn die Patienten ein geschwächtes Immunsystem haben. Ich glaube, das hat diese Hörerin nicht und von daher ist das Risiko relativ gering.
Am Telefon Herr Henke, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön. Sie haben lange gewartet, jetzt sind Sie dran.
Naja, also ich mache mir Sorgen, weil es so lange dauert. Also normalerweise, man hat mich aus dem Krankenhaus entlassen mit dem Befund, nach 7 Tagen ist das überstanden. Dann sind es schon 4 Wochen vergangen. Also die Gürtelrose an sich ist vorbei, sagt mir der Arzt, aber, also mein Hausarzt. Aber ich habe Probleme mit dem Auge. Also in dem Auge ist immer noch irgendwas, irgendein Fremdkörper. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es ein Fremdkörper ist. Und ich werde jetzt vom Augenarzt behandelt. Das ist also eine Folge der Gürtelrose. Meine Frage wäre, soll ich mir Sorgen machen? Und soll ich Tabletten weiternehmen, die ich bis jetzt genommen habe? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich soll mich impfen lassen, das wäre der Ratschlag der heutigen Sprechstunde, aber erst nach 2 Jahren. Ist das so?
Herr Hengel,
ja.
Fangen wir erstmal mit den einfachen Sachen aus. Wie sieht das aus mit der Behandlung, also wenn es Probleme mit dem Auge gibt?
Ja, vielleicht eine Erklärung, weshalb Sie diese Missempfindung im Auge haben. Die Gürtelrose ist ja eine Infektion, die zuerst das Nervensystem betrifft. Und von den Nerven treten die Viren aus und machen dann die Erscheinungen am Auge oder an der Haut. Deswegen die Bezeichnung Gürtelrose. Also man muss sich klar machen, es ist aber zuerst eine Entzündung der Nerven. Und die Nerven, die können natürlich durch diese Entzündung auch länger anhaltende Veränderungen in ihrer Funktionsfähigkeit erfahren. Und das ist sicher die Ursache für die Missempfindung, die sie immer noch haben, obwohl die Hauterscheinungen schon nicht mehr sichtbar sind oder nicht mehr im Vordergrund stehen. Und vor diesem Hintergrund erklären sich dann sozusagen ihre Empfindungsstörungen, die sie jetzt haben. Ich würde Ihnen empfehlen, regelmäßig zum Augenarzt zu gehen und seine Empfehlungen und Anforderungen zu befolgen, was zum Beispiel Augentropfen anbelangt und alles, was die Schleimhäute am Auge sozusagen in einen besseren Zustand versetzt.
Die andere Frage war nochmal mit dem Abstand zur Impfung. Das haben eh viele Menschen gefragt. Also
ja, generell ist zu sagen, durch die Gürtelrose ist das Immunsystem ja schon wieder sozusagen auf Vordermann gebracht. Und von daher muss man unmittelbar nach oder sollte man unmittelbar nach einer Gürtelrose also nicht impfen. Es gibt noch keine genauen Studiendaten dazu, wann der ideale Zeitpunkt nach einer Gürtelrose ist, um sich dann durch eine weitere Impfung noch besser zu schützen. Ich würde im Moment sagen, man sollte 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall warten. Vielleicht haben wir bis dahin auch noch genauere Daten aus Studien und können dann noch bessere Empfehlungen geben. Aber unmittelbar nach der Gürtelrose ist keine Impfung erforderlich.
Wie sieht das aus, wenn man Herpes simplex Infektionen hat und dann eben Bläschen entstanden sind? Gibt es da eine Beeinflussung mit der Impfung gegen Herpes Zoster? Frage also, Hörerin aus Bonn, glaube ich.
Ja, da ist nochmal wichtig, dass man sich vor Augen hält und klar macht, dass Herpes simplex, also Herpes labialis und Gürtelrose zwei verschiedene Viren sind. Also von daher zwei verschiedene Erreger und die Impfung gegen die Gürtelrose hilft natürlich nicht gegen Herpes simplex. Umgekehrt eine Herpes-Simplex-Manifestation, die man als Herpetiker ja häufig hat, ist kein Problem, wenn man sich impfen lassen will. Also man kann auch, wenn man gerade einen Lippenherpes hat, sich trotzdem impfen lassen.
Mhm. Vielen Dank an Herrn Henke für seinen Anruf und am Telefon Karin Rauen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Darf ich kurz schildern?
Ja, ja, klar.
Also ich habe seit ungefähr 24 Jahren Herpes in, ja, ich sag mal, steigender Form. Ich habe jetzt letztes Jahr im Mai circa ein Jahr Aciclovir genommen, zuerst hochdosiert und dann nachher ein bisschen abgeschwächt. In der Zeit ging es mir auch gut. Aber jetzt fängt das wieder an. Die Anfälle, so nenne ich das mal, kommen also alle 2 bis 3 Wochen. Und ich habe dann ja von 1 bis 4 Stellen begleitet, also mit ziemlich starken Nervenschmerzen. Die Frage ist, würde so eine Impfung für mich auch in Frage kommen? Wahrscheinlich nicht, so wie ich es gerade eben gehört habe. Und die nächste Frage ist, was kann ich überhaupt noch machen?
Ja, Sie haben die Frage schon selber richtig beantwortet. Da es zwei verschiedene Viren sind, hilft die Zoster-Impfung natürlich nur gegen das Varicella-Zoster-Virus und den Zoster und nicht gegen Herpes simplex. Das ist leider so. Wenn man chronische Herpes simplex-Probleme hat, ist die einzige effektive Möglichkeit durch eine Aciclovir-Gabe, durch eine Aciclovir-Behandlung, das Virus und den Ausbruch der Infektion zu unterdrücken. Also müsste ich Ihnen tatsächlich eine Aciclovir-Dauergabe gegebenenfalls doch empfehlen. Sicher in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt.
Ich bedanke mich bei Karin Rauen. Vielleicht nochmal, also eine Impfung gegen Herpes simplex gibt es noch nicht, ist die Frage, warum nicht?
Es gibt noch keine Impfung gegen Herpes simplex, ja. Warum nicht? Es gibt viele Impfversuche, es gab auch schon Impfstoffe, die getestet wurden, aber die Erwartungen nicht erfüllt haben oder sogar kontraproduktiv im Ergebnis waren. Meine Hoffnung wäre, dass das erfolgreiche Impfprinzip, das man jetzt bei der Zoster-Impfung gefunden hat und das ja für die Wissenschaft durchaus überraschend war, dass man das auf Herpes simplex übertragen kann und wir in einigen Jahren vielleicht einen analogen Impfstoff gegen Herpes simplex haben. Ich hoffe, mit dieser Hoffnung recht zu haben.
Ja. Eine Hörerin aus dem Rheinland berichtet, sie hatte vor 7 Jahren eine Gürtelrose am Körper. Jetzt hat sie einen Fleck am Oberschenkel entdeckt, Schmerzen aber nicht. Und sie fragt, gibt es eine Gürtelrose auch ohne Schmerzen?
Ja, es gibt die Gürtelrose auch ohne Schmerzen. Besonders bei Kindern, Jugendlichen ist es oft so, dass die Gürtelrose keine oder wenig Schmerzen verursacht. Von daher ist das auch durchaus möglich. Man sieht, die Schmerzverarbeitung bei der Gürtelrose ist individuell und unterschiedlich. Manche Menschen entwickeln keine Schmerzen, andere entwickeln eine richtige postzosterische oder postherpetische Neuralgie mit sehr langfristigen Schmerzsyndrom, die sehr lästig und belastend sind.
Ein Hörer fragt, aber sie hat ja so einen merkwürdigen Fleck beobachtet, wenn sie da sich unsicher ist, besser mal zum Hautarzt gehen.
Genau, wenn das nicht ganz klar ist, was es ist, dann sollte man zum Hautarzt gehen oder auch zum Hausarzt und das gegebenenfalls durch eine Laboruntersuchung bestätigen.
Eine Hörerin aus Nürnberg berichtet, dass sie Herpes seit 5 Jahren immer wieder hat. An wen kann sie sich da wenden? Also muss man da zum Spezialisten?
Wenn man immer wieder chronische Probleme hat, dann würde ich in der Tat einen Facharzt empfehlen, der sich das anschauen soll und auch diagnostisch abklären.
Facharzt heißt dann Infektiologe?
Infektiologe oder auch Dermatologe, je nachdem, wo das Problem auftritt.
Am Telefon Frau Eisenhardt. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Danke, dass ich meine Frage stellen darf.
Ja, bitte.
Ich habe seit 10 Monaten eine Herpesinfektion im rechten Auge. Ich kann also überhaupt nicht sehen. Ich bin in Behandlung. 2-mal ist ein Amnion aufs Auge angebracht worden. Dann wurde 8 Wochen lang wurden Oxervate mir verabreicht. Jetzt ist die Sache so, dass ich dass es eventuell ein Heilungsprozess beginnt, aber es gibt immer noch eine offene Stelle. Und meine Frage ist, weil das immer hin und her geht, was kann man tun, wenn da wieder diese Herpesinfektion aufbricht und wieder so eine schmerzhafte Entzündung wird?
Darf ich zurückfragen, haben Sie denn entsprechende Medikamente wie Azoglovir oder verwandte?
Ja, da nehme ich jeden Tag 2 davon. Also am Anfang hatte ich höher dosierte Azoglovir. Jetzt ist die 400 Milligramm Behandlung und ja, etwas reduziert.
Und hat das gewirkt?
Ach, da fragen Sie mich was Komisches war. Es, wie gesagt, die Infektion ist mal ganz stark und dann geht sie wieder ein bisschen zurück. Im Moment ist eben etwas zurückgegangen und eventuell auch ein Heilungsprozess angefangen. Aber immer diese offene Stelle.
Im Auge, sagten Sie?
Im Auge.
Mhm. Also dann sollte man das sicher auch nochmal mit Laboruntersuchungen abklären, inwiefern das Virus dort tatsächlich noch zu finden ist und für diese Probleme verantwortlich ist. Und das andere, was man natürlich überlegen muss, ist, ob die jetzige Therapie gegen das Virus tatsächlich adäquat ist oder ob man andere Medikamente oder andere Gaben bis hin zu einer intravenösen Gabe in Betracht ziehen muss, damit das Virus wirklich effektiv unterdrückt wird. Mhm.
Intravenöse Gabe, was wäre der Vorteil, dass man höher dosieren kann?
Die Bioverfügbarkeit ist dann besser, das heißt, das Medikament kommt besser an den Wirkungsort.
Also ich nehme im Moment auch noch 4-mal am Tag Floxal und ansonsten jede Stunde Pflegetropfen, Hylocomot, was man da alles noch geben kann. Mhm.
Gut.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Eisenhardt für den Anruf. Und eine Hörerin berichtet, ihr Bruder habe eine Herpesinfektion und das hätte Effekte auf das Gleichgewichtsorgan. Und sie macht sich Sorgen, dass da sozusagen, dass das bleibende Schäden auslösen könnte.
Ja, auch an diesem Fall kann man nochmal erkennen, dass das Varicella-Zoster-Virus eben in den Nerven sitzt und tatsächlich zuerst eine Neuritis, eine Nerveninfektion verursacht, die nicht immer bis zur Haut vordringen muss. Also das können auch auf die Nerven beschränkte Probleme sein. Und bei der Infektion des Vestibularorgans, des Gleichgewichtsorgans, kann es in der Tat so sein, dass erhebliche Gleichgewichtsstörungen auftreten, ohne dass man äußerlich tatsächlich etwas von einer Gürtelrose sehen kann. Und in der Regel ist die Prognose dieser Gleichgewichtsentzündung gut, aber es können gewisse Restprobleme auch bleiben.
Am Telefon Frau Simonsen aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch. Ich habe eigentlich nur eine relativ kurze Frage. Die betrifft meine Mutter. Die ist nun gerade 90 geworden und hat vor einem Jahr eine Gürtelrose gehabt. Und ich frage mich jetzt, ob es sich in dem Alter noch empfiehlt, sich impfen zu lassen und vor allen Dingen, wenn man warten muss. Wie gesagt worden ist, dann kann sie ja schon Anfang Mitte 90 sein. Ist es da noch ratsam, überhaupt auch sich impfen zu lassen gegen Gürtelrose?
Also grundsätzlich kann man auch mit 90 Jahren sich impfen lassen. Nun hat Ihre Mutter ja gerade vor einem Jahr eine Gürtelrose durchgemacht und von daher müsste Ihre Immunabwehr nochmal geboostert, also aufgefrischt worden sein. Von daher würde ich denken, im Moment ist das Problem gelöst und für die nächsten 2 Jahre würde ich das nicht in Betracht ziehen.
Ja, gut.
Ja, herzlichen Dank, Frau Simonsen, für Ihre Frage. Eine Frage kam ganz häufig, nämlich kann man eigentlich mehrmals an Gürtelrose erkranken, im Prinzip.
Ja, das ist natürlich eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit. Man kann mehrmals an der Gürtelrose erkranken. Das hängt auch davon ab, wie das Immunsystem, in welcher Verfassung das Immunsystem ist. In den meisten Fällen tritt die Gürtelrose nur einmal auf, aber wie gesagt, es gibt durchaus auch die Möglichkeit einer wiederholten Gürtelrose-Erkrankung.
Es kamen ganz, ganz viele Fragen noch zur Impfung und auch zu speziellen Umständen. Eine Hörerin aus Kassel fragt, wie ist das, wenn die Leukozyten niedrig sind aufgrund einer Krebsbehandlung, kann man trotzdem impfen?
Für solche Patienten ist die Impfung empfohlen, jedenfalls ab dem 50. Lebensjahr. Man muss allerdings damit rechnen, dass die Impfung dann nicht so gut und nicht so lange anhält, die Impfwirkung. Zu diesem zu dieser Thematik laufen weltweit verschiedene Studien. Man wird sicher in einigen Jahren dazu noch bessere Aussagen machen können. Aber eine Indikation, also eine Berechtigung zur Impfung, ist das auf jeden Fall.
Dann kam auch die Frage, wie ist das, wenn man schon mal mit dem Lebendimpfstoff geimpft worden ist? Kann man sich dann, sollte man sich dann nochmal impfen lassen mit dem besser wirksamen Impfstoff oder sollte man es sein lassen, weil man ja geimpft ist?
Kurze und knappe Antwort, ja, man kann und soll sich auch dann nochmal impfen lassen.
Abhängig vom Alter oder egal?
In Abhängigkeit vom Alter, da ja in Deutschland die Empfehlung ab dem 60. Lebensjahr gilt, ist das also eine Empfehlung ab dem 60. Lebensjahr.
Eine Hörerin aus Hamburg berichtet, sie hatte im August 2018 eine Gürtelrose an der linken Schulter. Sie ist behandelt worden mit Medikamenten, das hat auch gut funktioniert. Aber bei Hitze bekommt sie immer wieder so ein leichtes Brennen auf der Schulter. Und sie fragt sich, werde ich da jetzt sozusagen lebenslang anfällig sein?
Es könnte sich um eine solche postherpetische Neuralgie oder jedenfalls eine Nervenstörung handeln, die immer wieder auftritt. Das wäre durchaus möglich. Es könnte sein, dass sich das noch als ein längerfristiges oder auch chronisches Problem der Patientin herausstellen kann. Das kann man nicht ausschließen.
Eine Hörerin berichtet, sie hatte die Hausärztin angesprochen auf die Impfung gegen Gürtelrose und die Ärztin sagte dann, naja, neuer Impfstoff, hat man wenig Erfahrungswerte zur Sicherheit. Also wie wiegt man Risiken und Nutzen ab?
Ja, das ist die Herausforderung bei jeder Impfung, das abzuwägen, Effektivität und Sicherheit. Nun, in den Zulassungsstudien wurden schon Zehntausende von Menschen geimpft. Von daher hat man natürlich schon durchaus Daten zur Sicherheit. Sehr seltene Nebenwirkungen von Impfungen kann man natürlich in Zulassungsstudien nicht erfassen, weil die ja noch seltener sind. Und da kann man nur sagen, es werden weltweit alle diese Daten gesammelt und bisher gibt es keinen Hinweis, dass seltene, sehr schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten.
Herpesinfektionen und Gürtelrose, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank an unseren Studiogast, Professor Hartmut Hengel, ärztlicher Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Und in der nächsten Woche geht es um Muskelverspannung, wenn Nacken, Hals und Schulterschmerzen. Ihnen einen schönen Tag, sagt Martin Hekelheide.